Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. In Sachsen und Thüringen werden sich die politischen Kräfte deutlich verschieben. Das hat der Wähler am vergangenen Sonntag so gewollt. Und auch wenn die Alternative für Deutschland vermutlich keinen Koalitionspartner finden wird, so hat die AfD dennoch eine andere wichtige Hürde genommen, die sogenannte Sperrminorität. Was das genau bedeutet, für den politischen Alltag, für Gerichte oder sogar die Corona-Aufarbeitung, darüber spreche ich jetzt mit dem Rechtswissenschaftler Professor Dr. Ulrich Vosgerau. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Joppa.
Herr Vosgerau, wenn eine Partei bei einer Wahl über ein Drittel der Sitze im Parlament erlangt, dann verfügt sie über die sogenannte Sperrminorität. Was bedeutet das genau?
Ja, ich bitte um Verständnis, dass ich zunächst einmal Protest einlegen muss, durchaus gegen das Wort Sperrminorität, auch wenn ich jetzt spontan kein besseres habe. Es ist völlig selbstverständlich, dass solche verfassungsrechtlichen Sachverhalte journalistisch auf den Punkt gebracht werden müssen. Also es ist eben vorgesehen in der Verfassung, in der Geschäftsordnung des Landtages und auch in den verschiedenen Gesetzen, zum Beispiel im Gesetz über den Verfassungsschutz in Thüringen, dass man eben für bestimmte Beschlüsse und Maßnahmen nicht die einfache Mehrheit des Landtags, auch nicht die einfache Mehrheit der gesetzlichen Mitglieder des Landtages genügt, sondern dass man dort eine größere Mehrheit benötigt, etwa eine Zweidrittelmehrheit. Und das führt dann selbstverständlich dazu, dass auch Oppositionsparteien, also ganz materiell an den Regierungsgeschäften beteiligt werden müssen. Man hat diesen Umstand in früheren Zeiten noch nicht Sperrminorität genannt. Wenn wir mal dran denken, als Helmut Kohl regiert hat, 16 Jahre lang, zu keinem Zeitpunkt wäre da eine Verfassungsänderung zum Beispiel ohne oder gegen den Willen der SPD im Deutschen Bundestag denkbar gewesen. Dennoch hat niemand von einer vermeintlichen Sperrminorität der SPD gesprochen oder gar beklagt, ja, wie kriegen wir eine Sperrminorität der SPD verhindert, damit der arme Kohl richtig regieren kann. Also, dass man das Wort auch nur gebraucht, ist im Grunde erst üblich, seit man unterscheidet zwischen legitimen und illegitimen Parteien. Und das ist von Anfang an verfassungswidrig, denn die Verfassung thematisiert ja das Problem der illegitimen Partei, was eine Ausnahme bildet. Das tun Verfassungen normalerweise nicht in freiheitlichen Staaten. Und da sagt eben das Grundgesetz, eine Partei kann nur vom Bundesverfassungsgericht verboten werden. Und solange sie nicht verboten ist vom Bundesverfassungsgericht, ist sie vollkommen legitim. Also, es ist in der Verfassung vielfältig vorgesehen, dass an manchen Entscheidungen die Opposition mitbeteiligt werden muss.
Ja, sowohl die Altparteien als auch die öffentlich-rechtlichen Medien, die echauffieren sich nun darüber, dass die AfD zumindest in Thüringen die Sperrminorität erreicht hat. Was glauben Sie, wie könnte die Partei dieses Instrument nun einsetzen?
Ja, der interessanteste Fall in Thüringen, das hat sich jetzt zufällig so ergeben, dürfte wohl zunächst einmal, da ja Verfassungsänderungen bis auf Weiteres zu meiner Kenntnis nicht vorgesehen sind, aber der interessanteste Fall ist zunächst mal das Thüringer Verfassungsschutzgesetz. Das ist vor einiger Zeit, Anfang des Jahres 2023 nämlich geändert worden. Da ging es um Folgendes. Im Thüringer Verfassungsschutzgesetz, Paragraph 25, ist eine parlamentarische Kontrollkommission vorgesehen, die eben den Inlandsgeheimdienst, also das Landesamt für Verfassungsschutz, überwacht. Diese besteht aus 5 Mitgliedern. Und ursprünglich war das Gesetz immer so gefasst, das war ein kleines bisschen kryptisch, da stand ursprünglich immer drin, die Kommission besteht aus 5 Mitgliedern, die zu Beginn jeder Wahlperiode vom Landtag aus seiner Mitte mit der Mehrheit seiner Mitglieder, und zwar nach D'Hondt, das ist ein Wahlverfahren, gewählt werden. Das heißt, es war gesetzlich vorgesehen, dass der Landtag in dieser 5-köpfigen Kommission repräsentiert, gewissermaßen gespiegelt werden soll, so gut das eben mit 5 Mitgliedern möglich ist. Diese Zusammensetzung nach D'Hondt lief nicht zwangsläufig darauf hinaus, dass, sagen wir mal, bei 5 Landtagsfraktionen alle Fraktionen gleichmäßig vertreten sein mussten. Es konnte auch sein, dass wenn eine Fraktion besonders stark ist, dass die gleich 2 Mitglieder in die Parlamentarische Kontrollkommission entsendet und eine andere ganz kleine Fraktion vielleicht gar nicht berücksichtigt wird. Aber auf jeden Fall musste der Landtag im Großen und Ganzen gespiegelt werden. Und es war immer schon klar, dass die AfD-Landtagsfraktion in Thüringen als mit Abstand stärkste Oppositionsfraktion maßgeblich in dieser Parlamentarischen Kontrollkommission hätte vertreten sein müssen. Das war sie aber nicht, weil eben, egal welches Mitglied der AfD-Fraktion von dieser nun vorgeschlagen wurde, diese jeweils die Mehrheit des Landtages verfehlte. Ganz ähnlich, wie es im Deutschen Bundestag ja auch ist mit dem Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages, ist eine parallele Konstellation. Auch da besteht grundsätzlich ein Anspruch, aber der Anspruch kann eben nur eingelöst werden, indem irgendein Vorschlag der AfD-Fraktion mal gewählt wird, und das passiert eben nicht. Und wegen dieses Sachverhalts war ich seinerzeit beauftragt, beim Verfassungsgerichtshof von Thüringen auch einen Prozess zu führen, um eben einzuklagen, dass am Ende ein AfD-Mitglied auch entsendet wird in die PKK, die Parlamentarische Kontrollkommission. Und dieser Prozess ließ sich eigentlich ganz gut an, da ja die Rechtslage schon zugunsten der Opposition war und da es auch einschlägige Rechtsprechung anderer Verfassungsgerichtshöfe gegeben hatte, damals zugunsten der Linkspartei, die auch zunächst nicht gewählt worden war, in Sachsen zum Beispiel. Und da der Prozess sich ganz gut anließ, endete der Fall dann bedauerlicherweise so, dass der Landtag einfach die Rechtslage änderte, Anfang des Jahres 23, und in das Gesetz nunmehr hereinschrieb, dass die Mitglieder der PKK mit 2/3 Mehrheit vom Landtag jeweils zu wählen sind. Und daraufhin blieb mir nicht viel anderes übrig, als die Klage zurückzuziehen. Man muss das als eine paradoxe Anerkennung der Arbeit eines Prozessbevollmächtigten, glaube ich, verstehen, wenn der Gesetzgeber keinen anderen Ausweg sieht, als das Gesetz zu ändern, damit man sein Verfahren nicht mehr gewinnen kann. So, und da ist jetzt offenbar schon wieder die Grundlage entzogen. Also das neue Gesetz, das hilft nicht weiter, denn jetzt scheint die AfD ja ein bisschen mehr als 1/3 des Thüringer Landtages zu besetzen. Das heißt, sie muss an der Beteiligung der PKK offenbar beteiligt werden.
Bei der Sperrminorität, da habe ich jetzt erstmal eher so den destruktiven Nutzen im Vordergrund, dass ich beispielsweise Kandidaten von anderen verhindern kann. Kann ich denn auch konstruktiv für die eigenen Zwecke arbeiten?
Ja, sehen Sie, deswegen hatte ich ja gegen diesen journalistischen Begriff Sperrminorität eingangs protestiert. Die sogenannte Sperrminorität, die in Wahrheit gar keine ist, ist von Anfang an ausschließlich konstruktiv gedacht. Und zwar ist es in der parlamentarischen Demokratie eben so, dass die Opposition zwar keine Mitglieder in die Regierung entsendet, deswegen ist es ja die Opposition, aber das bedeutet nicht, dass die Opposition in wirklich allen Fragen total machtlos ist. Das ist auch verfassungsrechtlich so gewollt. Das nennt man in der angelsächsischen Welt Checks and Balances. Die Opposition ist beim Alltagsgeschäft der Regierungsführung, die immer mal mit parlamentarischen Mehrheiten dann unterfüttert werden muss, nicht unmittelbar beteiligt. Aber bei allen grundlegenden Fragen hat auch die Opposition ein Mitspracherecht, denn Demokratie ist nichts weniger als Diktatur auf Zeit. Demokratie ist ein System, bei dem eben auch Minderheiten sich einbringen können und im Rahmen der Verfassung verfassungsmäßige Rechte haben. Dazu gehört zum Beispiel der Umstand, dass Verfassungsrichter auf Bundes- wie auf Landesebene nicht mit einfacher Mehrheit von der Regierungspartei durchgedrückt werden, sondern hier ist schon lange die Regel etabliert, dass ein Verfassungsrichter auf Bundes- wie auf Landesebene mit einer 2/3 Mehrheit des Parlaments gewählt werden muss. Dadurch soll sichergestellt werden, dass eben nur Personen Verfassungsrichter werden, die zwar ursprünglich natürlich von einer politischen Partei in Vorschlag gebracht worden sind, die aber weit über ihr eigenes politisches Lager hinaus Anerkennung finden. Auch die Opposition muss sozusagen einen Verfassungsrichter mittragen, wenn auch nicht die gesamte Opposition, aber eine 2/3 Mehrheit muss eben da sein. Und jetzt scheinen es also manche Parteien als destruktiv zu verstehen, dass sie eben nicht mehr völlig einseitig Richter durchsetzen können, beziehungsweise, das ist ja jetzt die praktische Auswirkung, dass bei beispielsweise der Wahl von Verfassungsrichtern in Thüringen nun auch die AfD-Fraktion sagen könnte: Wir wählen den nächsten Verfassungsrichter mit, den ihr vorgeschlagen habt. Der macht ja einen vernünftigen Eindruck. Aber beim übernächsten Verfassungsrichter, da würden wir gerne jemanden vorschlagen und den müsstet ihr dann mit unterstützen. Und das will man eben um keinen Preis. Dabei ist das aber eben ganz genau so vorgesehen in der Demokratie, dass sich bei solchen grundlegenden Fragen wie wer wird Verfassungsrichter, Opposition und Regierungslage ein Stück weit einig werden müssen.
Da sind wir mal gespannt. Die AfD, die hatte vor der Wahl ja eine Reihe von Änderungen angekündigt, etwa auch in der Asyl- und Migrationspolitik, aber auch in Sachen Corona, da ist die Partei immer für eine Aufarbeitung eingetreten. Mittlerweile, da wissen wir ja etwa durch die RKI-Protokolle, dass viele Entscheidungen zum Beispiel des Bundesverfassungsgerichts zu den Corona-Maßnahmen ja auf falschen Annahmen beruhten. Können denn solche Urteile vielleicht sogar wieder rückgängig gemacht werden?
Oh, das wird schwer. In der Tat, das ist jetzt das große Thema, weil ja herausgekommen ist durch diese ungeschwärzten RKI-Files, dass das Bundesverfassungsgericht seine großen Entscheidungen alle in Beschlussform gefasst zur Corona-Situation, also insbesondere Bundesnotbremse oder auch der Beschluss über die Schulschließung, die sind ja auf die Annahme gestützt gewesen, das kann man da glasklar aus den Entscheidungen rauslesen, dass das Robert-Koch-Institut zwar beim Bundesministerium für Gesundheit angesiedelt ist, aber doch im Großen und Ganzen ein wissenschaftlich unabhängiges Institut sei, das eben Kraft seiner Sachkompetenz ja im Grunde dem Ministerium eher die Richtung vorgibt als umgekehrt. Da kommt nun heraus, das war eine völlig falsche Annahme. Ist das Thema ehrlich gesagt gar nicht so neu. Das hat es nämlich 2021 schon mal gegeben aus Anlass des Klimaschutzbeschlusses, ebenfalls des ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts, der ja manche Parallelen aufweist zur späteren Corona-Rechtsprechung. Auch da wurden ja sämtliche Grundrechte unter einen merkwürdigen Generalvorbehalt der Sicherheit und des Klimaschutzes hier gestellt. Und auch dieser Klimaschutzbeschluss ist ja ganz ohne mündliche Verhandlung ergangen im Beschlusswege. Und auch damals war es schon so, dass sich das Gericht, der erste Senat, im Grunde nur auf die Experten gestützt hatte, die ohnehin schon die Regierung berieten. Und auch der Klimaschutzbeschluss vom Frühjahr 2021 hat sich längst als inhaltlich unrichtig erwiesen. Da hat ja Fritz Fahrenhold gemeinsam mit einem weiteren Autor, Herr Lüning, ein ganzes Buch drüber veröffentlicht, das heißt Unanfechtbar, Fragezeichen, wo er eben die wissenschaftlichen Vorbehalte, ziemlich durchgreifenden wissenschaftlichen Vorbehalte gegen zentrale Annahmen im Klimaschutz des Bundesverfassungsgerichtsurteils dann eben durchdekliniert. Das hat auch schon die Frage aufgeworfen, was machen wir mit einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die eindeutig falsch ist. Und dazu muss man leider sagen, vom Grundsatz her, das ganze Rechtssystem, nicht nur das Bundesverfassungsgerichtsgesetz, sondern das ganze Rechtssystem ist im Grunde auf die Erzeugung von Rechtssicherheit ausgerichtet. Das heißt, man kann zwar gegen hoheitliche Entscheidungen den Rechtsweg beschreiten, typischerweise innerhalb von relativ kurzen Rechtsmittelfristen. Und man kann auch gegen eine Entscheidung oftmals Berufung oder Revision einlegen, teilweise dann mit einem beschränkten Umfang dessen, was überhaupt noch vorgetragen und geltend gemacht werden kann an Rechtsgründen. Aber wenn dann das Verfahren abgeschlossen ist, dann wird so eine Entscheidung auch rechtskräftig. Das heißt, dann hat sie grundsätzlich Bestand, unabhängig von ihrer inhaltlichen Richtigkeit. Nun gibt es im Strafrecht wie im Zivilrecht unter ziemlich engen Voraussetzungen, das kommt auch eher selten vor, Wiederaufnahmeverfahren. Man kann also ein strafrechtliches Verfahren wieder aufnehmen, in der Regel zugunsten des Verurteilten, manchmal auch zu Ungunsten des Verurteilten. Und auch im Zivilprozessrecht gibt es die Möglichkeit, also einmal der Nichtigkeitsklage, die wäre einschlägig, wenn ein Gericht falsch besetzt war, wenn ein Richter befangen war, oder auch der Restitutionsklage. Ist immer eine ganz enge Voraussetzung, da muss man dann geltend machen, dass entweder eine Urkunde, auf die das Urteil gestützt wurde, verfälscht war, dass eine Zeugenaussage falsch war, dass gar ein Meineid geschworen worden ist. Unter diesen engen Voraussetzungen kann man manchmal eine Wiederaufnahme erreichen. Im Bundesverfassungsgerichtsgesetz oder im Grundgesetz sind solche Verfahren nicht vorgesehen. Das bedeutet, dass das Bundesverfassungsgericht grundsätzlich sich nur selbst korrigieren könnte.
Also das heißt, dass es möglicherweise auch ein neues Verfahren geben könnte aufgrund neuer Beweislasten?
Also ein neues Verfahren in derselben Sache wird es nicht geben. Aber es gibt ja manchmal Gelegenheit, dass das Gericht einen bestimmten Sachverhalt oder eine bestimmte Rechtsfrage anhand eines anderen Falles nochmal aufgreift und dann eine bisherige Rechtsprechung explizit aufgibt. Im Falle des Klimaschutzes, also des ersten Beschlusses des ersten Senates, der inhaltlich wohl mehr als anfechtbar sein dürfte, liegt das ja jetzt quasi in der Luft. Denn es war ja so gewesen, 2021 kam ja der Klimaschutzbeschluss des Bundesverfassungsgerichts mit der Quintessenz, dass das Klimaschutzgesetz auf Bundesebene drastisch geändert werden muss und da jetzt ganz drastische Klimaschutzziele reingeschrieben werden müssen. Und nun hat sich seither gezeigt, das hat die Bundesregierung dann schnell in die Wege geleitet, und es hat sich seither gezeigt, dass diese Klimaschutzziele, die im jetzt geltenden Klimaschutzgesetz drinstehen oder bislang geltenden, nicht einzuhalten sind in einer modernen Industriegesellschaft. Es geht einfach nicht, und deswegen hat ja nach einjährigem Streit der Gesetzgeber, initiiert von der Bundesregierung, dann wiederum letztes Jahr das Klimaschutzgesetz geändert und sozusagen diese Strenge der Ziele wieder herausgenommen, weil sie nicht zu verwirklichen waren. Und dagegen wird es jetzt neue Verfassungsbeschwerden geben von den üblichen Verdächtigen, Deutsche Umwelthilfe und Lisa Neubauer und so, also die schon beim ersten Verfahren dabei waren, die klagen jetzt wieder dagegen. Wenn das Bundesverfassungsgericht die Logik seines bisherigen Klimaschutzbeschlusses von 2021 durchhalten und aufrechterhalten würde, dann hätten diese Verfassungsbeschwerden in der Tat gute bis sehr gute Erfolgsaussichten. Ich will es aber nicht ausschließen, dass eben weil es, sagen wir mal, diese enge Verbindung und diese enge Abstimmung gibt zwischen Bundesverfassungsgericht und Bundesregierung, die wir üblicherweise ja zu beklagen pflegen, dass die sich also mehrmals im Jahr zum Essen treffen und dann mal die laufenden Geschäfte untereinander besprechen. Normalerweise ist das sehr kritikwürdig. Aber gerade weil es das gibt, ist davon auszugehen, dass das Bundesverfassungsgericht über die Unmöglichkeit der Durchführung seines ersten Klimaschutzbeschlusses nunmehr gut unterrichtet ist durch die Bundesregierung. Und deswegen halte ich es für gar nicht ausgeschlossen, dass das Bundesverfassungsgericht jetzt die neuerlichen Verfassungsbeschwerden zum Anlass nehmen könnte, seine Klimaschutzrechtsprechung gründlich zu revidieren.
Eine Einschätzung war das von dem Rechtswissenschaftler Professor Dr. Ulrich Vosgerau. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank.